Willkommen bei einer neuen Folge von Pixel Talk. Es geht wieder um den Commodore 64 mit neuen Spielen, beziehungsweise neuen alten Spielen oder vielleicht auch neuen Spielen und Chris. Grüß euch die Madeln, servus die Burm, hallo Chris.
Hallo Pauli, grüß dich.
Da sind wir wieder, eine Woche nach der letzten Aufnahme und wahrscheinlich gefühlte oder vielleicht sogar wirklich Monate nach der letzten Folge, die ihr da draußen gehört habt, weil ich nehme zwar hintereinander auf, aber die werden in größeren Abständen nacheinander veröffentlicht, weil ich nicht weiß, wie sehr ich zum Aufnehmen komme, wie schaut es mit der Zeit aus. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, weil, wer weiß, vielleicht seid ihr ja am Verzweifeln. Was ich mir jetzt mit dem Chris gar nicht ausgemacht habe, ist, wer beginnt. Wir haben auf alle Fälle wieder neue Spiele. Wie gesagt, wir werden den Rest aufholen, den wir letztes Mal verabsäumt haben, beziehungsweise wir sind ganz einfach nicht dazukommen, weil wir zu viel geredet haben. Und zu viel geredet. Ich spreche schon wieder zu viel. Deswegen, bevor es überhaupt losgeht, ein kurzer Smalltalk. Chris, wie geht's?
Ja, danke, danke. Mir geht's wunderbar. Und ich muss auch sagen, nach der letzten Folge, wir hatten ja, also kann man das ja sagen, wir haben uns ja 5 Spiele jeder ausgesucht, die wir uns gegenseitig vorstellen wollten. Und wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal schon gedacht, ob wir 5 Spiele wirklich schaffen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wären es eher 4 oder sowas. Dass es dann aber wirklich nur 2 pro Person werden, damit hatten wir beide nicht gerechnet. Ich glaube, wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass es nur 2 werden, dann hätte ich da auch was Gutes noch mit ausgewählt. Aber ich verspreche zumindest für heute, dass heute kein Müll dabei ist. Ich habe noch 3 Spiele hier auf Lager, die alle, finde ich, immer noch spielenswert sind.
Na, dann hast zumindest du Spiele auf Lager, die spielenswert sind. Nein, ich natürlich auch. Und Street Poker, das gehört ganz einfach zur Spielegeschichte dazu. Und da hätten wir dann auch nicht den Schwenk gehabt zu den Videotheken. Also da haben wir schon ein bisschen was aufgearbeitet.
Ja, so ist es.
Chris, magst du heute anfangen?
Ja, kann ich gerne machen.
Na, dann bin ich gespannt. Was ist denn dein erstes Spiel?
Genau, mein erstes Spiel heute ist Colonial Conquest. Erstmal die Frage an dich, kennst du das? Sagt dir das was?
Nein, nicht einmal ansatzweise.
Okay, dann erzähle ich dir mal ein bisschen was dazu. Ich glaube, das ist ein Spiel, was du sehr, sehr mögen würdest. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du mal auf Twitter irgendwann geschrieben, dass das Brettspiel Risiko so eins deiner absoluten Lieblingsspiele ist. Kann das sein?
Oh Gott, ich hasse es wie die Pest. Also ich weiß nicht, ob du da wieder draußen, ob er diese Risiko-Werbung kennt. Diese Fernsehwerbung. Gibt es da eine Fernsehwerbung gegeben von Risiko? Sie spielen Risiko und ganz zum Schluss der angefressene Teenager, der aufsteht und das ganze Feld durcheinander schmeißt. So, wow! Genau der bin ich, genau der bin ich. Da habe ich eine riesige Armee, greif an gegen eine kleine Spuckelarmee, so ein paar Leute und alle sind weg. Also meine, nicht seine. Ich hoffe, das ist nicht so zermürbend.
Musst halt ordentlich würfeln. Nee, das ist richtig. Also Risiko, das Brettspiel Risiko, boah, das kann schon ganz schön frustrierend sein. Das hat so ähnliche Momente, finde ich, wie Monopoly oder sowas. Da kann man sich ja auch eigentlich wunderbar einen ganzen Abend ärgern. Ich kann mich da auch mal dran erinnern, wie ich das mit einem Freund gespielt habe und wie irgendwann irgendeine Straßenkarte, der Opernplatz oder so, zerrissen wurde. Also, ja, die habe ich noch heute noch zu Hause. Die ist geklebt, das Spiel lebt immer noch, aber ja, naja, aber egal, wir wollen nicht über Monopoly reden, sondern über dieses Colonial Conquest. Im Grunde ist das so eine Art Risiko auf dem C64. Das ist ein Rundenstrategiespiel, 1985 erschienen und zwar von SSI. Von diesen Strategic Simulations, wofür steht jetzt das I? Das weiß ich gerade nicht mehr, Incorporated oder sowas wahrscheinlich. Das ist ja ein Unternehmen, was man wahrscheinlich kennt, vor allem von den Rollenspielen, von diesen sogenannten Goldboxen, die bei Sammlern ja sehr beliebt sind. Die haben ja damals D&D oder AD&D Rollenspiele rausgebracht, Pools of Radiance oder auf dem C64 zum Beispiel auch noch diese Kryn-Saga, also Champions of Kryn, Death Knights of Kryn und Dark Queen of Kryn. Alles schöne Rollenspiele. Und die hatten halt so eine goldene Verpackung, deswegen heißen die heute halt Goldbox-Spiele und sind bei Sammlern sehr, sehr beliebt. Und die haben jedenfalls auch ein Strategiespiel gemacht, das sich eben Colonial Conquest nennt. Und es geht darum in dem Spiel, dass du die Welt erobern musst. Du siehst eine Weltkarte. Also das ist wirklich, man kann sich das wirklich wie ein Brettspiel vorstellen, wie so ein Risikobrettspiel. Du siehst die Weltkarte vor dir und bewegst deine Truppen hin und her, greifst andere Länder an und versuchst da immer weiter deinen Einfluss auszudehnen. Das Schöne an dem Spiel ist, es funktioniert als Singleplayer, es funktioniert aber auch im Multiplayer-Modus. Du kannst nämlich bis zu 6 Länder auswählen. Spielbare Nationen sind England, Deutschland, Frankreich, die USA, Japan und Russland. Und bei jedem von diesen 6 Ländern kannst du halt auswählen, ob ein menschlicher Spieler das spielt oder ob der Computer diese Länder übernehmen soll. Und da kannst du wieder einstellen, ob der Computer neutral sein soll. Dann tut er eben gar nichts. Genau wie alle anderen Länder, die ich jetzt nicht aufgezählt habe in der Welt. Unter anderem also auch Österreich. Die tun in dem Spiel nichts. Die verteidigen sich halt einfach nur gegen Angriffe, aber machen selber nichts. Oder du kannst einstellen, dass der Computer diese Länder halt aktiv übernehmen soll. Da hast du auch noch 10 Schwierigkeitsgrade, von sehr leicht bis wirklich ziemlich schwierig. Ziel des Spiels ist es, eine bestimmte Punktezahl zu erreichen. Und man kriegt, wenn man andere Länder erobert, Punkte gut geschrieben. Und da kann man dann einstellen, dass man 500, 1000 oder 1500 Punkte braucht, um das Spiel zu gewinnen. Das heißt, man stellt dadurch halt die Spieldauer ein. Oder du kannst auch unendlich lange spielen. Dann kannst du eben, bis du wirklich die Lust verlierst oder bis du die ganze Welt dann erobert hast, kannst du das Spiel dann halt spielen. Es gibt 3 Szenarien. Das ist so ein bisschen wie bei Pirates gemacht. Es gibt ein Standardspiel. Und dann gibt es noch ein Spiel, wo es halt auch darum geht, um ein Szenario, wo es auch darum geht, Kolonien zu erobern. Das eine spielt im Jahr 1880, das andere dann 1914, also zum Ersten Weltkrieg. Und da sind dann bestimmte Länder schon in Besitz dieser großen Mächte. Ansonsten unterscheidet sich das aber gar nicht so sehr. Spielablauf ist auch wie bei einem Brettspiel rundenbasiert. Man hat im ein Jahr hat 4 Spielrunden. Und in der ersten Spielrunde im Frühjahr, da gibt es so ein paar Sachen, die du machen kannst. Da kannst du neue Truppen kaufen, du kannst kannst Bodentruppen kaufen oder Schiffe. Was anderes gibt es da in dem Spiel nicht. Und du kannst dein Geld auch noch für andere Sachen ausgeben. Du kannst zum Beispiel Spione in benachbarte Länder schicken, um zu sehen, wie hoch die Verteidigung da eigentlich ist. Du kannst deine eigenen Gebiete besser verteidigen. Also wenn man jetzt sich Civilization oder sowas vorstellt, da kannst du ja auch eine Stadtmauer bauen. Sowas kannst du da halt auch machen, dann bist du schwieriger zu erobern durch die anderen Länder. Und du kannst versuchen, andere Länder zu bestechen. Arme Länder kannst du auch mit relativ wenig Geld kampflos dann auf deine Seite ziehen. Und wenn du das gemacht hast, dann geht das Spiel los. Dann gibt es 2 Bewegungsphasen. Das eine ist, dass du die Bodentruppen bewegen kannst, und zwar immer in ein Nachbarland. Du kannst dann also die Truppen, kannst ein benachbartes Land entweder angreifen oder, wenn dir das schon gehört, deine Truppen in ein benachbartes Land verschieben, um sie dann in einen nächsten Spielzug dann halt weiterzuziehen. Oder du kannst deine Schiffe hin und her schicken, und da kannst du dann natürlich auch große Entfernungen überwinden, solange das Land, was du dann angreifen willst, halt eine Küste hat. Kannst also auch direkt dann nach Südamerika oder so und dort deine Truppen hinziehen. Das machst du 4-mal, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dann ist wieder ein Jahr beendet. Und dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, dann kannst du wieder neue Truppen nachkaufen, und je nachdem, wie erfolgreich du warst, wie viele Gebiete du erobert hast, kriegst du Geld dafür. Die Länder haben eine bestimmte Wertigkeit, und dann kannst du halt neue Truppen kaufen. Das Witzige ist, dass die Truppen in den unterschiedlichen Ländern, die du spielen kannst, auch verschieden viel kosten. Ich glaube, bei den Deutschen sind Truppen und Schiffe ungefähr gleich teuer. Die Russen beispielsweise haben sehr, sehr billige Bodentruppen. Da sind die Schiffe aber ziemlich teuer. Und die Truppen haben auch eine unterschiedliche Stärke. Also da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wer da die stärksten Truppen hat, aber die Russen beispielsweise, die kämpfen etwas schwächer in dem Spiel. Dafür sind die Truppen eben auch billiger einzukaufen. Ja, sodass du da dann munter über das Feld ziehen kannst und halt versuchen kannst, hier Europa oder die ganze Welt halt einzunehmen. Ich habe das früher total gerne gespielt, weil so Rundenstrategiespiele auch nicht wirklich viele auf dem C64 gibt. Mir hat das viel, viel Spaß gemacht. Es gibt sogar noch eine neue Version. Irgendwann habe ich das mal auf Steam entdeckt vor ein paar Jahren. Das war 2015. Da ist ein Reboot sozusagen von diesem Colonial Conquest rausgekommen. Da gab es eine Kickstarter-Kampagne, die war erfolgreich. Und da hat man im Prinzip das alte klassische Spiel von der SSI nochmal neu aufgelegt. Muss allerdings ehrlich sagen, wenn man jetzt fragt, will man das heute noch spielen, dann würde ich sagen, das ist echt ein bisschen wenig. Also wenn man das von früher kennt, vom C64, dann macht das immer noch Spaß. Ich finde das eigentlich ganz cool, da nochmal reinzuspielen. Vor allem, weil man halt auch nie weiß, was der Computer macht. Der ist ziemlich unberechenbar. Also das kann sein, dass auf einmal relativ früh Japan auf die Idee kommt, Deutschland anzugreifen und dann muss man sich da dann auf einmal verteidigen. Da ist jedes Spiel eigentlich ein bisschen anders. Aber heute, wenn man es noch nie gespielt hat, ja, dann ist es ein bisschen wenig. Also wenn man so ein Rundenstrategie-Spiel heute nochmal spielen möchte und sich überlegt, was man da so klassisches spielen kann, dann würde ich jedem auch ehrlich sagen, schnapp dir am besten Civilization 1 oder Civilization 2. Das kann so viel, viel mehr. Das ist natürlich auch viel später rausgekommen, auf anderen Systemen, ganz klar. Aber also sowas, was man von Civilization kennt, Diplomatie zum Beispiel oder Forschung, dass du deine Truppen verbessern kannst und so, sowas gibt es da halt alles nicht. Das ist wirklich ein ganz straightes Spiel, ähnlich wie das Risikobrettspiel. Was noch wichtig ist, das hatte ich eben gerade vergessen, eine taktische Geschichte. Du siehst auf der Weltkarte deine Länder, die du erobert hast, da ist dann halt dein Fähnchen drauf und du siehst in deinem Heimatland Fabriken. Und das ist, je nachdem, welche Nation du spielst, sind das 1 bis 3 Fabriken und nur in diesen Fabriken kannst du neue Truppen produzieren zum Jahresanfang. Das heißt, das ist strategisch ganz wichtig, dass du A, deine eigenen Städte oder deine eigenen Fabriken verteidigst und B, wenn du jetzt einen großen Computergegner angreifst und den platt machen willst, dann musst du halt versuchen, diese Fabriken möglichst schnell zu erobern, weil für den Computer gelten die gleichen Spielregeln. Ich glaube sogar, dass der nicht schummelt. Wenn du ein computergesteuertes Land angreifst und du schaffst es, diese Fabriken zu erobern, dann kann der eben keine Truppen nachbauen. Dann wird er nach und nach Jahr für Jahr schwächer. Er wird natürlich mit allem Möglichen versuchen, diese Städte, diese Fabriken wieder zurückzuerobern. Und wenn er dann genug Geld hat, kann er auch ordentlich nachbauen. Aber wenn er es eben nicht mehr schafft, diese Fabriken wieder einzunehmen, dann ist er dann halt irgendwann platt. Und ja, also echt ein schönes Spiel. Wenn man die ganze Welt erobern will, dann dauert das auch richtig lange. Dann hat man da lange dran zu spielen. Aber meistens ist es immer ganz nett, bis 1500 Punkte zu spielen oder so. Dann ist man so eine Stunde, glaube ich, beschäftigt. Und dann reicht es halt auch irgendwann, weil auch wie beim Brettspiel oder auch gerade wie bei so einem Monopoly-Brettspiel oder so, ist es halt so, wenn man einmal die halbe Welt hat, dann ist man so übermächtig, dass es eigentlich nur noch darum geht, genug Geduld zu haben, die nächsten Länder anzugreifen und dann hat man keine Herausforderung mehr, dann zieht man halt nach und nach übers ganze Land. Aber ja, schönes Spiel, was man heute auch echt nochmal spielen kann, wenn man es damals kannte. Ansonsten, wie gesagt, wenn man gute Rundenstrategie sucht, ist Civilization dann ehrlich gesagt doch auf dem PC irgendwie die spannendere Wahl.
Na, wie gesagt, ich habe es nicht gekannt. Es klingt aber echt interessant. Vor allem für damalige Verhältnisse doch irgendwie komplex, vor allem auf dem C64. Mhm. Wie du sagst, du hast gesagt, ja, eine Stunde, dann ist das Spiel vorbei. Und wenn wir uns ehrlich sind, welches Spiel, so gern ich die Commodore 64 Spiele mag, welches Spiel spielt man durchgehend eine Stunde lang davon noch? Da hat man oft nach 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht sogar eine halbe Stunde schon mal vorerst genug, hat Spaß gehabt und dann lässt man das einmal liegen und spielt es vielleicht später noch einmal. Also eine Stunde ist da doch ganz ordentlich.
Genau, wobei die Stunde sich wirklich da, das bezieht sich darauf, dass du dann halt eine bestimmte Punktzahl als Limit setzt. Ne? Wenn du unbegrenzt spielst mit unendlich vielen Punkten, dann kannst du da also etliche Stunden in eine Runde versenken. Das geht auch. Und ja, das Schöne ist, also für den C64 war das wirklich ziemlich erstaunlich. Und das Schöne ist eben, du kannst es wirklich auch im Multiplayer spielen. Also theoretisch kannst du das mit 5 Freunden zusammenspielen und dann hast du da halt ewig zu tun. Wobei du dann auch ziemlich lange warten musst, bis die anderen ihre Züge gemacht haben. Also das zieht sich dann nachher ewig. Wenn du schon eine große Armee hast und du ziehst die von einem Land ins nächste und von einem Land ins nächste und die nächste Armee dann wieder, dann kannst du da so ganz am Ende auch mal locker eine halbe Stunde für einen Spielzug brauchen oder so, dann geht das wirklich so ins Unendliche. Das ist auch so ein bisschen wie bei Civilization. Das wird ja irgendwann auch alles immer langwieriger, dieses ganze Mikromanagement mit deinen Truppen. Das hast du hier halt auch. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel.
Na, da braucht man dann ordentlich viel Zeit, wenn man das im Multiplayer spielt. Ich kann mich erinnern, Heroes of Might and Magic, jetzt nicht am Commodore 64, sondern am PC, habe ich mit meiner Frau oft gespielt im Multiplayer Hot Seat, da waren wir nur zu zweit und das hat teilweise schon ewig gedauert, bis man da endlich wieder dran ist. Also kann man gut vorstellen, wie du schon sagst, wenn man das Multiplayer spielt, so dritt, viert, fünft, das muss ja wirklich ewig dauern.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Bevor ich zu meinem ersten Spiel in der Episode komme, ich habe gerade live was reinbekommen. Chris, du hast einen Fan. Ja, einen.
Ich bin sprachlos. Was kommt jetzt?
Gar nichts Schlimmes. Ich habe da eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar anderen Podcastern, die mit denen ich zusammen bei den die Sprachchat-Philosophen mache. Und da hat mich der Ole gerade vorhin gefragt, ob ich das mit Studio Link aufgenommen habe. Da habe ich zurückgeschrieben, ja. Und dann ist retour gekommen. Moment, wo ist es wieder? Chris hat eine super angenehme Stimme.
Ja. Das ist aber nett. Das ist ja schön. Ja, was soll ich sagen? Ich könnte wahrscheinlich auch noch ganz andere Dinge mit meiner Stimme machen, wenn ich nur wollte.
Da müsst jetzt ihr beide mal was aufnehmen, weil der Ole hat auch eine echt angenehme Stimme, wirklich.
Ich habe bei euch auch schon mal reingehört. Ich habe da jetzt nicht jede Folge gehört, aber manchmal habe ich doch noch ganz schön lachen müssen, muss ich sagen. Da war irgendwas mit einem Reh.
Oh ja, die Rehfolge.
Die war super.
Oh Gott. Da haben wir uns überlegt, haben wir es nicht übertrieben mit den Reh-Wortspielen?
Ja, so ein bisschen schon. Aber ich habe gut gelacht.
Ja, das ist zwar komplett am Thema vorbei, aber bei den Sprachchat-Philosophen, das ist ja wirklich alles spontan. Da ist überhaupt nichts geskriptet und wir wissen auch nicht, was kommen wird. Wir wissen nicht, was werden die anderen sagen. Also da kommen dann solche Sachen raus.
Ja, da sind schon ganz schöne Sachen dabei. Und das geht ja auch dann immer eine Viertelstunde oder so. Das ist ja relativ kurz. Das kann man schon mal beim Spazierengehen oder so mal hören.
Ja, eine Viertelstunde haben wir uns da als Limit gesetzt, weil ich glaube, länger hört sowas keiner.
Nee, irgendwann läuft sich das dann auch tot, auf jeden Fall. Aber da waren schon so ein paar schöne Sachen dabei, wo ich echt mal schmunzeln musste.
Und apropos Totlaufen. Totlaufen kann man sich auch bei Pharaoh's Curse aus 1983. Pharaoh's Curse, das war ein Hörerwunsch. Den habe ich vor längerem, ist ja fast untertrieben, vor langer Zeit bekommen. Nur Pharaoh's Curse, das ist ein Spiel, das ist schwierig, da eine komplette Episode zu füllen. Aber ich dachte, das passt da jetzt super rein. Und jetzt ist es da. Ich habe nicht drauf vergessen, alle Spielewünsche sind bei mir feinsäuberlich aufgeschrieben und werden teilweise, ich gebe es zu, ignoriert manchmal. Weil ich sage es offen und ehrlich, es kommt doch immer darauf an, auf welches Spiel habe ich denn gerade Lust. Aber es werden alle Spiele hundertprozentig irgendwann mal drankommen, weil auch Zack McCracken hat ja doch länger gedauert. Aber da habe ich mich nicht drüber traut, das ist eine andere Sache. Also Pharaoh's Curse. Pharaoh's Curse ist von Synapse Software. Die haben gemacht, neben Pharaoh's Curse, unter anderem For Apocalypse, Shamus und Blue Max. Blue Max ist auch von denen. Habe ich damals auch gerne gespielt. Aber das ist auch so ein Spiel, da spielt man ein paar Minuten und dann reicht es auch schon wieder. Auch damals.
Ja. Fand ich aber auch super. Wusstest du, dass das in Deutschland indiziert war? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja,
ne?
Ja.
So, echt kurios.
Witzigerweise gibt es Spiele, da habe ich mir gedacht, die sind indiziert, sind sie aber nicht. Oder waren indiziert, waren sie aber gar nicht. Was war denn das schon wieder? Irgendein Spiel kürzlich, Robocop vs. Terminator. Gott, erst die letzte reguläre Episode, die ich aufgenommen habe. Das war nicht indiziert. Da habe ich mich ziemlich gewundert. Aber vielleicht ist die Mega Drive-Version bei euch auch gar nicht rausgekommen. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie es vergessen, ich weiß es nicht. Aber ja, es sind damals, also gerade in die 80er, teilweise sehr seltsame Spiele indiziert worden, wo man sich denkt, was, das kann man gar nicht nachvollziehen heutzutage mehr.
Ja, ja, absolut. Also der, wie soll ich sagen, der Maßstab, wann was indiziert wurde, das hat sich schon alles extrem verändert. Blue Max ist ja auch so eine Sache, wo man heute einfach nur noch den Kopf schütteln kann, ne?
Ja. Da muss ich auch gleich zwischenzeitlich darauf hinweisen, auf das Commodore 64 Quiz, das auf pixelbeschallung.at gibt. Wenn man ein bisschen runterscrollt, kommt das Commodore 64 Quiz. Da gibt es nämlich eine Frage bezüglich des allerersten indizierten Spiels. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches das war, aber es ist nichts. Scheiße, was war denn? Irgendeins gibt es, das denken alle. Es ist nicht das, was die Leute denken, sagen wir es einmal so.
Ja, ist das? Warte mal, ich habe das Quiz mal gemacht vor einer Weile. Ich weiß aber auch nicht mehr die richtige Antwort. Aber ist nicht die falsche Antwort wirklich Blue Max? War das nicht gerade erst das zweite Spiel?
Ich weiß nicht, ob Blue Max als Antwort dabei war, aber es war nicht Blue Max.
Genau. Und ich glaube, Blue Max war eine Antwortmöglichkeit.
Möglich, dass Blue Max eine Antwortmöglichkeit war. Und es war auch... Ach, jetzt fällt mir... Macht einfach das Commodore 64, dann sieht es eh. Und dann seht ihr auch, was die richtige Antwort ist. Eben nicht das, was in aller Munde ist, was ich eben vergessen habe. Das ist zwar auch, glaube ich, sogar am gleichen Tag indiziert worden, hat aber eine andere Nummer, eine höhere Nummer. Und deswegen, wurscht, schaut es euch einfach an. Ich komme jetzt wieder zurück zu Pharaoh's Curse.
Genau, erzähl mal. Ich bin nämlich ganz gespannt. Ich habe dir das ja auch mal gesagt. Ich kenne das Spiel von früher, aber ich habe nie verstanden, weil Anleitung irgendwie gefehlt hat, komischerweise. Ich habe nie verstanden, was ich da machen muss. Bin da irgendwann rumgerannt mit so einem kleinen Männchen. Und wusste nie, was eigentlich genau die Aufgabe ist. Erzähl doch mal.
Ja, es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß und wenn man die Geduld dazu hat. Es ist grafisch, wie du schon gesagt hast, man ist ein kleines Männchen. Es ist grafisch wirklich einfach. Es ist 1983. Die Soundeffekte, die haben Pitfall-Niveau und die Grafik, die erinnert eher an Loadrunner, weil die Figuren wirklich klein sind, oder an Castles of Dr. Creep. Man ist ein Grabräuber. Man ist halt im Grab des Pharao. Und muss aus dem Grab entkommen, weil den Pharao, der findet das irgendwie nicht so super, dass man seine Schätze entwenden will. Und als gelernter Grabräuber geht man natürlich nicht, ohne dass man die Schätze einsammelt. Und das ist eben auch Sinn des Spiels. Man muss alle Schätze einsammeln, die im Grabmal verstreut sind. Und dieses Grabmal, dieses Gewölbe, das ist riesig. Das besteht aus mehreren Bildschirmen. Und quasi aus mehreren Ebenen, weil man kann auch auf Plattformen gehen und so weiter. Und für 1983 finde ich es schon recht komplex für einen Plattformer. Und es sind auch witzige Sachen einbaut. Zum Beispiel, man könnte ja, wenn man einen neuen Bildschirm betritt, einmal kurz stehen bleiben und schauen, was passiert denn da überhaupt. Kann man theoretisch auch machen, sollte man aber nicht zu lange. Weil wenn man zu lange stehen bleibt, gibt es einmal so einen kleinen Jingle und die kleine Spielfigur meldet sich und winkt, weil er ganz einfach fad ist. Und wenn man weiter wartet, dann pfeift die Spielfigur einfach drauf, was der Spieler machen will und spaziert auf eigene Faust los. Das ist jetzt in den seltensten Fällen gut, weil der wandert dann wie ein Lemming herum und wandert dann ins nächste Hindernis und dann ist man tot und das ist halt nicht Sinn des Spiels, zu sterben. Na, gibt es andere Spiele, da muss man sterben, aber nicht hier. Man muss eben einmal die gewisse Anzahl an Schätzen einsammeln. Das unterscheidet sich von Level zu Level. Das können bis zu 16 Schätze sein. Und links oben am Bildschirm, wird angezeigt, wie viele denn noch fehlen. In den Bildschirmen, da gibt es Fallen. Da gibt es Arme, die aus dem Boden rausgreifen. Es gibt den Pharao, der herumrennt. Es gibt Mumien. Es gibt Aufzüge, die automatisch von unten nach oben fahren. Nicht von oben nach unten, das ist oft ein Problem, weil man eben nach unten muss. Beziehungsweise auf den Aufzug draufhüpfen muss, der vielleicht aus dem Nichts kommt. Und wenn man verfehlt, ist das auch wieder schlecht. Oder man muss genau timen, wann gehe ich denn einen Schritt weiter. Da gibt es einen Bildschirm, der besteht aus kleinen Stufen. Und wenn man diese Stufen betritt, dann schlittert man nach unten. Und das muss man wirklich genau timen, dass man nach unten schlittert und genau diesen Aufzug trifft. Das ist der letzte Bildschirm, also das war mein letzter Bildschirm, sagen wir es mal so, im ersten Level, weil es war wirklich... Oh. Neben den Gegnern im Pharao, Mumie und so weiter, gibt es einen Vogel. Und den Vogel, den hast du sicher auch mitbekommen.
Genau, der kommt irgendwann angeflogen und schleppt dich irgendwo hin und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du bist, oder?
Genau so ist es. Also der heißt Geflügelte Rache. Ich habe mir da notiert Arschlochvieh, weil es ist so, es ist einfach ein Arschlochvieh. Das schnappt die Spielfigur und wie du schon sagst, man wird weggetragen. Kostet zwar kein Leben, aber der tragt einen irgendwo hin, nicht irgendwo hin auf den aktuellen Bildschirm, sondern der fliegt doch gerne ein paar Bildschirme weiter. Und meistens nicht dorthin, wo man gerade hin muss. Und das Problem an der Sache, also eins der Probleme an der Sache ist, dass für versperrte Türen braucht man logischerweise Schlüssel. Und diese Schlüssel, die verliert man dann und muss sie nochmal einsammeln. Das heißt, wieder zu den richtigen Bildschirm Schlüssel einsammeln und dann zur Tür und hoffen, dass dieses blöde Vieh nicht wieder erwischt. Oder man es vorher abschießt. Man kann nämlich diese Gegner abschießen. Man hat unendlich Schuss, also man muss halt nur halbwegs gut zielen, vielleicht nicht auf die Viecher draufhüpfen. Bei dem Arschlochvieh ist das Problem, das kann auch von oben kommen, da muss man auch ein bisschen herumrennen. Aber man kann den schon recht gut ausweichen. Also wenn man es eine Zeit lang gespielt hat, versteht man das Spiel, man versteht, wie es funktioniert und dann kann man es eigentlich auch gut spielen.
Mhm. Du kannst, glaube ich, aber auch nur, Du kannst, glaube ich, aber auch nur nach links und rechts schießen. Ne? Also nach oben schießen kannst du gar nicht, oder? Geht das?
Genau so ist es. Man kann nur nach links und nach rechts schießen. Das heißt, wenn der Vogel von oben kommt, dann sollte man mal weglaufen, damit er sich auf der gleichen Ebene befindet. Und dann kann man ihn abschießen. Sind alle Schätze gesammelt, ist das Level vorbei. Und man kommt ins nächste. Es gibt drei Levels. Und die drei Levels, die unterscheiden sich mal durch die Geschwindigkeit. Level 2 ist schneller als Level 1 und so weiter. Und die Gegner werden schwerer. Erstens einmal, weil sie ganz einfach schneller sind. Und es gibt auch Gegner, die schießen. Und die schießen dann öfter. Und das ist auch ein Problem, weil dann muss man schauen, dass man diesen Schüssen ausweicht. Und zusätzlich muss man auch mehr Schätze sammeln. Eben im dritten Level sind es dann 16 Schätze. Und die 16 Schätze sind nicht auf den gleichen Bildschirmen verteilt wie in Level 1. Nein, das Grabmal, das wird auch größer. Es gibt dann mehr Bildschirme, die man durchwandern muss. Level 1 war beim Wiederspielen jetzt kein großes Problem. Aber ich sag mal so, ich bin zwar ins dritte Level gekommen, aber nicht durchs reguläre Spielen, sondern man bekommt dann Passwörter. Am Ende jeden Levels kriegt man ein Passwort, dass man eben das Folgelevel gleich anspringen kann. Und das funktioniert ganz einfach, indem man das Passwort im Titelbildschirm eingibt. Man weiß zwar nicht, dass man was eingibt, man gibt es nämlich blind ein, man drückt die Taste und es tut sich nichts, aber wenn man das Passwort eingibt, dann kann man diese Levels gleich anspringen. Es ist Pharaoh's Curse, es ist schon recht witzig. Das ist aber eins der Spiele, die man, ja, ich sag mal, man kann es wirklich nicht länger als eine Viertelstunde spielen, ich zumindest nicht, weil ich dann die Nerven verliere. Level 1 geht ja dann noch, bis auf dieses Level mit diesen komischen Stufen. Das hat mich schon einige Nerven gekostet, weil wenn man diesen Aufzug zum Schluss verpasst, fällt man ins Nichts und man kommt wieder ganz am Anfang raus und man muss das Ganze wieder runterlaufen. Da ist praktisch, wenn man es unter Umständen am Emulator spielt und kurz einmal ein Save-State macht, damit man sich diesen Weg erspart. Aber das ist Schummeln, das machen wir ja nicht, fast vielleicht unter Umständen ab und zu. Aber ja. Man sollte es sich einmal anschauen, wenn man es nicht kennt, weil, wie gesagt, es kann schon recht viel und ist etwas komplexer für 1983, also im Frühjahr Commodore 64 Titel. Da hat es Schlimmeres gegeben, viel Schlimmeres, aber ja, reinspielen, aber man spielt sicher keine Stunde, das glaube ich gar nicht. Und da bin ich jetzt übrigens froh, dass du Spiele hast, die doch um einiges komplexer sind und bei denen es mehr zu erzählen gibt. Weil mit Pharaoh's Curse bin ich ja im Grunde genommen fertig, da gibt es dann nicht mehr zu erzählen. Und da gibt es auch nicht wirklich Schwenks, die ich näher bringen kann, weil ich habe es früher nicht gespielt. Ich habe das eben jetzt nur gespielt, weil es ein Hinweis von einem Hörer war, der gemeint hat, schau dir das einmal an. Ja, dann schaue ich es mal an. Und ich war angenehm überrascht, es ist ein schöner Titel. Ob ich ihn öfter spielen werde, ich weiß es nicht. Aber das habe ich mir bei vielen Sachen gedacht, bei vielen einfachen Sachen, dass ich sie nie wieder spielen werde, aber ab und zu für eine Partie, naja, unter Umständen, schauen wir mal.
Ja, schön. Ich find's aber cool, dass du das heute genommen hast, weil, wie gesagt, ich hatte das früher mal auf irgendeiner von vielen, vielen Disketten und hab's aber nie so richtig verstanden, was da jetzt eigentlich genau das Ziel ist. Und vielleicht gucke ich mir das auch nochmal irgendwann in einer ruhigen Minute an und schau mal, ob ich da auch ein Level schaffe. Das hört sich nämlich eigentlich doch ganz, ganz spannend an. Kann man sicherlich mal ein Viertelstündchen drin versenken. Und was ich jetzt auch gerade gemerkt habe, Synapse Software, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber die haben ja wirklich, hast du es ja vorhin gesagt, wirklich ein paar echt tolle Spiele gemacht, die ich früher auch sehr mochte. Vor allem das, früher hieß das natürlich bei mir Ford Apokalypse.
Natürlich.
So, wenn man das halt deutsch ausspricht. Das ist ja auch so ein absoluter Klassiker, den, ja, das habe ich auch oft gespielt. Allerdings da, ehrlich gesagt, auch wirklich nur mit Trainer. Ich fand das so bockschwer. Also da durchkommen ohne Trainer. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich hatte da keine Chance.
Da gibt's einige Spiele. Da fällt mir spontan ein, weil letztens habe ich erst mit einem drüber gesprochen, das ist zwar wieder kein Commodore 64-Titel, sondern Amiga. Und zwar Dogs of War. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Lass mich mal nebenbei kurz googeln.
Google mal sehe. Und ich erzähle einfach gar nicht. Commodore 64 Folgen, ich erzähle über ein Megaspiel, aber wurscht. Sollen sich die Leute gleich dran gewöhnen? Da werden nicht nur die 64 Spiele besprochen, da gibt es auch alles Mögliche, aber okay, mittlerweile sollten es die Leute eh schon wissen. Bei Dogs of War, man sieht das Geschehen von oben oder so einer quasi Pseudo-ISO-Sicht. Ist eine kleine Figur, läuft umeinander, so wie ähnlich wie bei Alien Syndrome und muss ganz einfach die Gegner abschießen, ist aber jetzt nicht irgendwie Science Fiction, sondern es ist mehr oder weniger in der Gegenwart ein Kriegsspiel, man kann Waffen einkaufen, da gibt es extrem viele Waffen, die kosten halt ein Geld und um Geld zu bekommen, muss man Missionen erfüllen und das ist ein Spiel. Das geht ohne Trainer nicht. Ich habe das einmal gespielt, weil ich einen Artikel drüber geschrieben habe, ein Blogpost, ich habe es ohne Trainer versucht, man kommt nicht weit. Man ist sofort tot, man hat ein paar Leben, die sind weg und das war's. Das ist ein Spiel, das macht irrsinnig viel Spaß, wie vor der Apokalypse.
Man stolpert über die echte Aussprache, das ja. Ist auch kurios.
Oh Gott. Also, es macht mit Trainer irrsinnig viel Spaß und ohne Trainer ist man nur frustriert.
Ich habe gerade mal nebenbei geguckt und ich glaube, ich kenne es nicht, aber es sieht auch so ein bisschen aus so wie Kommando oder Rambo oder sowas, ne? So wie die Figur da halt rumrennt.
Das Titelbild ist Hammer. Das Titelbild ist ein Hammer mit diesen Muskeltypen, mit den Pornobalken. Es ist spitze, das ist so.
Ja. Das sieht super aus, ja. Das stimmt. Ja, schön. Sollen wir mal weitermachen?
Machen wir weiter.
Beim C64.
Genau, kommen wir zurück zum C64.
Genau, dann würde ich das nächste Spiel wieder besprechen. Und zwar habe ich dir da jetzt wieder eins untergejubelt. Diesmal aber allerdings kein Schrottspiel, sondern ein neues Spiel. Das ist nämlich, lass mich mal ganz kurz überlegen, das ist 2021, also letztes Jahr ist es erschienen. Und ich finde es einfach toll, dass es immer noch heute Leute gibt, die dieses, ja, das tut jetzt wahrscheinlich weh beim Hören, dieses tote System dann doch noch irgendwie so ein bisschen am Leben erhalten. Weil mehr als wir paar Retro-Freaks interessieren sich ja dann doch nicht mehr so richtig für den alten Brotkasten. Aber es gab in den letzten Jahren wirklich ein paar richtig tolle neue Spiele. Und eins davon, was mir sehr gut gefallen hat, nennt sich Rogue 64. Das ist 2021 erschienen von Badger Punch Games, nennen die sich. Und das kann man kriegen über itch.io. Oder es gibt auch eine physische Variante für die Sammler. Das kann man bei Bitmapsoft in England bestellen. Und ja, was ist Rogue 64? Der Name sagt schon, es ist ein Roguelike-Spiel für den Commodore 64. Das läuft rundenbasiert ab. Das ist also überhaupt nicht hektisch. Und ja, die Geschichte, die ist bei vielen Roguelikes auch ganz schnell erzählt. Man spielt eine Figur, nennt sich Zenda, der Entdecker, und der ist auf der Suche nach Glück und Ruhm und durchstreift da einen Dungeon, von dem man sagt, dass dort ganz unten ein sagenumwobenes Artefakt darauf wartet, geborgen zu werden. Tja, das müssen wir halt holen. Und der Weg dahin ist allerdings natürlich nicht ganz so einfach. Du rennst durch einen Dungeon mit 8 verschiedenen Ebenen. Im 8. Level ist halt der Endgegner. Und wie bei so einem Roguelike üblich, werden die Dungeons zufällig generiert beim Spielstart. Das heißt, nach jedem Neustart sieht die Karte eben anders aus. Und du musst auf jeder Etage die Tür finden zum nächsten Level. Und zusätzlich allerdings auch vorher einen Türschlüssel. Ansonsten nützt dir die Tür nämlich gar nichts, dann kommst du da nicht runter. Also einen Schlüssel finden, eine Tür finden und dann kommst du ins nächste Level. Und ganz unten im achten Level, da ist dann ein Endboss, der eben vor diesem Artefakt steht, den musst du dann besiegen und dann hast du gewonnen. Es gibt diverse Monster, Fledermäuse, Skorpione, Geister, Schlangen oder sowas, die natürlich auch im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Und das Coole in dem Spiel ist, dass man halt auch so ein bisschen leveln kann. Man findet, wenn man da durch den Dungeon läuft, in einigen Räumen verschiedene Gegenstände. Herzen, Schatztruhen und Tränke. Wenn du ein Herz findest, dann wirst du sofort vollständig geheilt. Du hast eine Energie, du hast einen Energiebalken. Wenn du getroffen wirst von einem Gegner, dann wird da halt ein Punkt oder zwei sogar abgezogen. Und wenn du kurz vorm Sterben bist, dann ist es also, bist du sehr froh, wenn du so ein Herz in einem Raum entdeckst, dann wirst du wieder sofort geheilt. Dann gibt es Schatztruhen, die enthalten einfach Gold, die haben überhaupt keine Funktion, das ist einfach nur für den Highscore. Und es gibt Tränke, die auch ganz interessant sind. Die sind nämlich entweder grün, rot oder blau. Und die grünen Tränke sind immer Heiltränke, die also genau das gleiche machen wie so ein Herz, was du einsammelst. Die heilen dich vollständig. Anders als bei den Herzen allerdings erst dann, wenn du den Trank tatsächlich trinkst. Also du hast auch ein Inventar und kannst Tränke einsammeln und die dann halt später benutzen. Das ist immer bei den grünen Tränken der Fall. Die Wirkung von den roten und von den blauen Tränken, die musst du allerdings erst herausfinden. Das kann irgendwas sein. Die haben irgendwelche anderen Effekte. Die meisten Effekte sind gut. Zum Beispiel kann es passieren, dass ein Trank die Gegner eine kurze Zeit einfriert. Es ist wie gesagt ein rundenbasiertes Spiel. Dann hast du vielleicht 15 Schritte kannst du dann machen, bevor der Gegner wieder irgendwas tut. Das heißt, er ist eingefroren und du kannst dann halt, wenn du kurz vor einem Gegner einen Zaubertrank trinkst, kannst du den besiegen, ohne dass er sich wehren kann. Das ist also in einem schweren Raum eine tolle Sache. Es gibt einen Trank, der im Prinzip wie eine Bombe wirkt und alle Gegner im aktuellen Raum auslöscht, außer dummerweise den Endgegner. Das wäre ein bisschen zu einfach, da funktioniert er nicht. Dann gibt es Tränke, die deine eigene Stärke erhöhen oder auch die Karte des aktuellen Levels aufdecken. Allerdings können die Tränke auch negative Auswirkungen haben. Ich glaube allerdings nur einen. Es gibt nämlich auch eine Möglichkeit, dass so ein Trank wahrscheinlich hochprozentigen Alkohol enthält und dann torkelt deine Spielfigur für einen bestimmten Zeitraum relativ unkontrolliert über den Bildschirm. Wenn du dann nach oben drückst, nach oben laufen willst mit dem Joystick, dann läuft er vielleicht mal nach links und nächstes Mal wieder nach unten oder nach rechts. Also das kannst du überhaupt nicht mehr kontrollieren. Nach einer kurzen Zeit ist der Effekt aber wieder weg. Aber wenn man gerade vor einem Kampf steht, dann ist das natürlich relativ unangenehm. Das Witzige ist, dass diese Wirkung der Tränke bei jedem Spielstart auch neu ausgewürfelt wird. Also wenn du einmal einen roten Trank trinkst und du merkst halt, okay, der erhöht dauerhaft deine Stärke, dann wird das bei jedem anderen roten Trank auch passieren. Bei einem Neustart wird aber der Effekt dann wieder irgendein anderer sein. Und das heißt, ja, Heiltränke oder so eine Bomben zum Beispiel, die sollte man horten und erst dann benutzen, wenn es kritisch wird. Du hast allerdings im Inventar auch nicht unbegrenzt viel Platz. Du kannst maximal 5 Gegenstände mitnehmen. Dann ist das voll. Und auch der Schlüssel, den du finden musst für die nächste Tür, verbraucht einen Platz im Inventar. Wenn man einmal rausgefunden hat, welche Effekte dann, wie gesagt, die roten und blauen Tränke haben, dann wirken alle Tränke in der entsprechenden Farbe eben bis zum Neustart identisch. Dauerhafte Verbesserungen, wie es ja bei manchen Rogue-Spielen auch gibt, dauerhafte Verbesserungen, die man irgendwie freischalten kann oder sowas und dann den nächsten Spieldurchlauf vereinfachen, gibt es nicht. Bei jedem Neustart fängst du wieder wirklich bei Null an. Spielst das Spiel mit einem Joystick und die Steuerung ist auch ganz einfach. Du läufst halt einfach nach links, rechts, oben, unten. Wenn ein Gegner in einem Raum steht, dann läufst du in ihn rein, so greifst du ihn dann halt auch an. Und mit dem Feuerknopf kannst du einen Trank aus dem Inventar auswählen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Der Bildschirm selber, der ist dreiteilig aufgebaut. In der Mitte siehst du das eigentliche Spielgeschehen. Rechts hast du eine Automap. Das finde ich auch sehr cool. Da wird also auch eine Karte mitgezeichnet. Musst du also nicht irgendwie selber machen. Und links im Bildschirm, da siehst du deine Gesundheit und deine Stärke und auch dein Inventar. Ja, je nachdem, wie viel Glück du mit den Tränken hattest, kann das angenehm schwierig bis sogar einfach sein. Oder wenn die Tränke negative Wirkungen haben, dann hast du eigentlich auch gar keine Chance, bis in den achten Level durchzukommen. Grafik ist also auch für C64-Verhältnisse, finde ich, relativ simpel. Die Sprites sind auch sehr klein, das sind ganz kleine Figürchen. Richtig toll sehen aber der Titelbildschirm, auch der Game-Over-Bildschirm aus. Da sind tolle Farben drin, das ist echt cool. Der Sound ist auch ganz nett. Und das macht wirklich Spaß. Vor allem finde ich persönlich, ich mag Rogue-Spiele nicht ganz so sehr. Vor allem dann nicht, wenn der Schwierigkeitsgrad wirklich einfach nur bockschwer ist. Das ist ja oft so. Und bei Rogue 64, da habe ich es auch schon einmal geschafft, das ohne Cheats und ohne Save-States durchzuspielen bis zum achten Level. Das kann man also auch schaffen. Und das ist echt schön. Du spielst, ja, ein Durchgang kann 5 Minuten dauern, wenn du relativ schnell stirbst, kannst aber auch, wenn du bis runterkommst, eine halbe Stunde oder sowas spielen. Und dadurch, dass die Karten immer wieder neu generiert werden und auch die Wirkung der Tränke immer wieder variiert, hast du da auch einen ganz guten Wiederspielwert, finde ich. Das kostet über itch.io $5 und die physische Version des Spiels, die du bestellen kannst, die kostet 35 britische Pfund. Ist für Sammler eine richtig schöne Box, allerdings ist die aktuell vergriffen und ja, keine Ahnung, ob da nochmal was nachproduziert wird oder so. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Zug da dann halt auch schon abgefahren. Das einzig Doofe an dem Spiel ist, dass es sowohl digital als auch physisch nur als Cartridge oder als Cartridge-File angeboten wird. Also es ist keine D64-ROM-Datei oder so, die man da halt irgendwie kriegt. Und das heißt, wenn du den C64 benutzt, da gibt es doch dieses Tool, dieses, wie heißt denn das nochmal, SD2, oh Gott. Jetzt hänge ich gerade. Weißt du, was ich meine?
Du meinst dieses Cartridge-Modul. Mir fällt jetzt auch nicht genau ein, wie das heißt, aber da gibt es ja auch zum Beispiel über den Ultimate 64 zum Beispiel, genau. Könnte ich spielen. Über diese Adapter, in die man SD-Karten reinstopft, die das Laufwerk quasi simulieren.
Genau, und da ist nämlich das Problem, also die simulieren ja ein Diskettenlaufwerk und damit kommt dieses Spiel nicht klar, weil das halt ein Cartridge-File ist. Das kannst du so halt leider nicht abspielen. Was aber also auf gängigen Emulatoren oder auch auf dem C64 Mini oder Maxi, da läuft das natürlich problemlos. Ja, das viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Also es ist echt ein schönes Spiel und $5 kann man da wirklich mal ausgeben. Da hat man Spaß dran.
Cool. Ich hab mal gegoogelt und mal für Screenshots angeschaut. Ja, die Grafik ist wirklich sehr einfach. Erinnert irgendwie, ja, da sind wir wieder bei einer Mischung aus Loadrunner und Boulder Dash. Aber ja, wie du sagst, $5. Und auch die Box, die schaut auch wunderschön aus.
Ja, die ist toll. Also da ist halt das Modul drin. Die ist schön gestaltet. Dieses Endmonster, das ist so ein krakenartiges Viech mit vielen Fangarmen. Das sieht schon echt ganz cool aus. Dann ist da, glaube ich, auch noch ein kleines Schwert drin, eine gedruckte Anleitung. Also es ist fürs Regal auf jeden Fall auch echt ein Hingucker. Wenn man da nochmal irgendwie rankommen kann. Also wenn das nochmal lieferbar sein sollte, würde ich es mir, glaube ich, sogar auch nochmal bestellen und in den Schrank stellen, obwohl ich es halt digital ja auch schon spielen kann.
Na fein. Bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, spielen wir miteinander wieder. Das Quiz ist an der Reihe.
Jawohl.
Das war, ich war mir diesmal nicht sicher, was ich mache. Wie immer war der Name zuerst und zwar spielen wir heute Criss Cross. Da war es relativ schwierig, irgendwie eine Überleitung zu finden zur Art des Spiels, aber ich sage es einmal so, es geht um Sport. Es geht aber nicht um einen Sport, sondern es geht um mehrere Sportarten. Es geht aber ganz einfach um Games-Spiele wie Summer Games, Winter Games und so weiter. Mhm. Und da hatte ich verschiedene Versionen, also jetzt nicht von den Games, sondern von dem Spiel, das wir jetzt spielen. Ich habe mich aber ganz einfach die Version entschieden, dass ich dir sage, um welche Spiele es geht, um welche Art Games. Und ich sag dir, na, machen wir es nicht allzu schwer, ich sag dir drei Disziplinen. Eine davon gibt es nicht. Du musst nur sagen, welche davon es nicht gibt. Also in diesem Spiel nicht gibt.
Aha.
Und zwar fangen wir, also es sind natürlich nicht Summer Games, Winter Games, wäre viel, viel zu einfach. Da finden sich dann so Sachen wie, das erste, das ich an der Liste habe, sind die Ostfriesland Games. Aus 1983, erschienen auf einer Golden Disc. Kennst du das?
Nee, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe mal irgendwas drüber gelesen oder so, aber das habe ich echt noch nie gespielt. Ich kann mich bei Ostfriesen Games jetzt nur an so einen blöden Sketch von Otto erinnern, den ich früher immer ganz toll fand, heute auch noch. Da gab es irgendwie Teebeutel-Weitwurf. Also falls das die Antwort ist, dann haben wir da vielleicht schon mal einen Punkt.
Zu dem komme ich gleich. Ich hätte, also pass auf, die drei Disziplinen, die ich da sage, sind Kühe melken, ein Dach reparieren oder fischen. Mhm. Welche davon ist nicht bei dem Spiel dabei?
Eine gibt's nicht, okay. Also Kühe gibt's da oben natürlich auch. Dachdecken, es gibt ja auch in Ostfriesland diese klassischen Reetdächer, das ist auch was total Schönes, könnte ich mir auch vorstellen. Und Fischen natürlich auch. Vielleicht ist Angeln, Fischen sogar zu offensichtlich. Ich sag mal, das gibt's nicht.
Da habe ich es dazu leicht gemacht. Ja, Fischen ist nicht dabei. Na, pass auf. Ich sage dir mal alle Disziplinen. Kühe melken, das kann man sich vorstellen wie das Feuer machen bei den Caveman Olympics. Man muss wirklich die Kuh melken, ab und zu kackt sie und das kann man dann rüberwerfen zum anderen. Dach reparieren, dann gibt es noch Fahrradfahren mit eckigen Reifen, fliegende Schweine abschießen und jetzt kommt's, Teebeutelweitwurf.
Nein, ernsthaft. Das ist ja der Hammer. Das gibt's da wirklich. Jetzt frage ich mich gerade, hat in irgendeinem Otto-Sketch war das, glaube ich, oder bringe ich das gerade total durcheinander? Nee, ich glaube nicht. Hat er das aus dem Spiel oder hat das Spiel das von Otto geklaut?
Kommt drauf an, wann das Sketch war. Das Spiel ist aus 1993. Das kann gut sein, dass sie sich inspirieren haben lassen.
Bestimmt, das war bestimmt vorher. Super.
Dann machen wir weiter mit den Holiday Games. Genauso 1993 erschienen, zwar nicht auf der Golden Disc, sondern auf einer Ausgabe des Game On. Und da gebe ich dir zur Auswahl Koffer packen, Schwimmen und Wasserskifahren.
Mhm. Holiday Games, das kenne ich wirklich jetzt gar nicht. Das habe ich nie gespielt, keine Bilder im Kopf. Was hast du gesagt? Koffer packen, Schwimmen und Fahrradfahren?
Wasserski.
Wasserski. Mhm. Ich rate jetzt mal, das Schwimmen klingt mir da irgendwie zu normal. Schwimmen gab's nicht.
Na, Schwimmen ist dabei, Wasserski war's. Packen, Schwimmen, Tanzen, da ist Fischen dabei und Tauchen.
Mhm. Cool. Und Koffer packen ist dann dieses Erinnerungsspiel, also was man so mit Kindern spielt. Ich packe meinen Koffer und packe ein und dann musst du das aufzählen oder ist das irgendwie was ganz anderes, weißt du?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es einfach abgeschrieben. Ich habe es nicht gespielt. Könntest du kennen, das ist nämlich ausnahmsweise nicht auf einer Game On oder Golden Disc erschienen, sondern zu kaufen, von Grief Software 1986, Blood and Guts.
Nee, das kann ich auch nicht. Verdammt. Das hast du denn heute rausgesucht?
Man kann sich da vorstellen, wie auch so olympische Disziplinen quasi, nur eher auf so Wikinger getrimmt. Aha. Und zwar gibt es da oder gibt es da nicht Katzenweitwurf, einen Weitsprung nur über Klingen oder Turmspringen ohne Wasser.
Das klingt alles.
Die anderen Disziplinen sind alle miteinander sehr seltsam.
Ja, das hört sich so an. Okay, Katzenweitwurf. Ich sag mal, das gibt es. Das klingt so ein bisschen so wie Hammerwerfen oder so. Alles halt ein bisschen schräg. Ja, kann ich mir vorstellen. Was war das andere? Turmspringen ohne Wasser? Das war genau. Das erste nochmal?
Weitsprung über Klingen.
Weitsprung über Klingen. Ich muss auch raten. Weitsprung, oh, das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Da gab es ja bei World Games auch dieses Barrel Jumping und vielleicht haben die das da auch so ein bisschen her. Ja, ich sag mal, das Turmspringen ohne Wasser gibt's nicht.
Ja, da auch falsch. Den Weitsprung gibt's nicht. Die Disziplinen. Tauziehen, Steine rollen, wobei da rollst du den Stein auf einen Berg. Und wenn du als erster oben bist, rollt auf der anderen Seite runter und überrollt den Gegner. Es gibt Bier trinken, Stockkampf, Steine werfen, wobei der Gegner auf einer Zielscheibe ist und man muss den Gegner damit treffen. Das Katzenwerfen, Seiltanz, Axtwerfen, Armdrücken und eben das Turmspringen ohne Wasser. Und der Verlierer wird zum Schluss geköpft. Es ist ein sehr, 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 sehr seltsames Spiel. Ja.
Ich dachte, der Verlierer, der hat dann beim Turmspringen sowieso schon Feierabend.
Ja, das ist, ja.
Ja, so oder so. Ist das denn was, was sich lohnt zu spielen? Oder ist das einfach nur so absurd, dass man über die Disziplinen schmunzelt? Kennst du das? Hast du das mal gespielt? Mir sagt es wirklich gar nichts.
Ich sage mal, man verpasst jetzt technisch nichts, wenn man es nicht spielt. Man sollte sich es einmal anschauen. Weil das so unglaublich seltsam ist, das ist so obskur, das muss man sich ganz einfach einmal anschauen. Das ist vielleicht zur damaligen Zeit gegangen, aber heutzutage, wenn man sich dieses Spiel anschaut und denkt, um Gottes Willen, wie wird denn da mit den Gegnern umgegangen? Das ist ja auch ziemlich realistisch dargestellt. Da, heutzutage könnte man sowas nicht mehr rausbringen, sagen wir es einmal so. Mhm. Damals, glaube ich, ich glaube, es war indiziert in Deutschland, ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, das kann ich mir dann auch gut vorstellen. Aber ja, wie man so mit dem Gegner umgeht, muss ich jetzt gerade auch nochmal spontan an Barbarian denken. Das hatten wir ja auch mal ganz kurz erwähnt in der ersten Folge oder so, ne? Da ist ja auch diese schöne Szene, wo dieser grüne Kobold dann kommt und den Kopf wegkickt von deinem Gegner, wenn du es geschafft hast, den Kopf abzuhacken mit diesem Rundumschlag. Ja, gab damals schon schöne Sachen. Das ist, glaube ich, aber auch dafür indiziert worden, ne? Ich glaube, Barbarian war auch indiziert.
Keine Ahnung, also das Problem mit den Indizieren, das kenne ich da in Österreich nicht. Ja.
Genau, das ist ja hier so eine deutsche Macke.
Also ich weiß, das Quiz dauert jetzt schon echt lang, aber den letzten machen wir noch, das letzte machen wir noch, weil das ganz einfach, das sind ja auch alles C64er-Spiele, sage ich einmal. Und vor allem, diesmal ist es ein Spiel von einer namhaften Firma, und zwar von Activision. Wahrscheinlich wirst du es nicht kennen. Ich habe es nicht gekannt. Und zwar die Galactic Games.
Nee, kenne ich auch nicht. Also das von Activision habe ich natürlich sofort an die Caslon gedacht, aber...
Na, Galactic, ich habe mich auch gewundert, dass ich es nicht kenne, obwohl es von Activision ist. Da gebe ich dir ganz einfach noch ein bisschen Hintergrundwissen, wie das abläuft in Galactic Games. Man spielt immer in jeder Disziplin einen Außerirdischen. Ja, das ist wichtig, weil es gibt zum Beispiel... Head Throwing, und man könnte davon annehmen, der könnte unter Umständen tot sein. Es gibt den Metamorphic Marathon, das ist eine Art Hürdenlauf, nur das Viech, das kann sich in bestimmte Sachen verwandeln, das Vor- und Nachteile hat, um diese Hindernisse zu überwinden. Und es gibt auch Moon Jumping, da ist mein Außerirdischer, der am Anfang zwar noch auf dem Mond herumhüpft, aber wenn man den Joystick wirklich brav rüttelt, kann sein, dass man den Mond verlässt und ins tiefe All schwirrt, wie ein Home Run. Ja, oder gibt es vielleicht unter Umständen eines von den drei Sachen nicht, die ich aufzählt habe? Also nochmal, Moonjumping, Head Throwing und der Metamorphic Marathon.
Irgendwie, es klingt alles so schräg. Ich kann da gar nichts ausschließen. Das ist echt schwierig. Also ausschließen kann ich da wirklich nichts. Den Marathon, das finde ich ja schon richtig cool. Den sage ich mal, den gibt es. Das ist ja auch schon direkt falsch, keine Ahnung. Ich sag mal, den gibt es. Ich tippe jetzt mal darauf, dass diese Geschichte mit dem Mond, dieses Moonjumping, dass das falsch war.
Na, da hast du dich ja nochmal gerettet. Ja, das stimmt, den Moonjumping, das gibt's nicht. Die anderen Sachen schon, es gibt dann auch noch Psychic Judo, das habe ich nicht verstanden, was er da machen muss. Man schießt irgendwie Blitze auf den Gegner. Dann noch eine Art Hockeyspiel, nennt sich Space Hockey. Und 100 Meter Slither, da ist man so eine Art Nacktschnecke. Das ist halt 100 Meter Nacktschnecken.
Echt kurios, also... Habe ich wirklich noch nie gehört.
Dann hätte ich das andere Spiel auch nehmen können, was mir zuerst eingefallen ist. Da habe ich mir gedacht, ich gehe einfach durch die Ostfriesland Game, Pubs Game, Holiday Games, Galactic Games, nur vom Titel her und erfinde noch welche dazu. Und du musst sagen, gibt es diese Games wirklich oder nicht? Hätte ich das auch nehmen können, aber da haben wir bei den Spielen auch gleich was gelernt.
Ja, siehst du, genau. Da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen raten müssen. Mhm. Ja, cool. Also das kannst du ja auch direkt mal irgendwann eine Sonderfolge machen und mal so, ja, so Games-Spiele quasi mal vorstellen. Da ist ja doch viel mehr dabei, als ich dachte.
Ja, also die man kurz vorstellen kann, ja, was sicher noch kommen wird, sind die Caveman Olympics, dass ich da mal separat was mache. Das habe ich echt gern gespielt. Mhm. Aber jetzt geht es nicht um die Caveman Olympics, sondern wir lernen wirklich weiter. Es kommt eine Lernsoftware. Und zwar Verkehrsrally. Schreibt sich nicht wieder Verkehr, sondern mit Doppel-E. Also das einmal N-E und E-E statt E-H. Von Radarsoft, die haben wir beim letzten Mal schon gehabt, kommen aus den Niederlanden, deswegen schreibt man Verkehrsrallye auch so komisch, aus 1985. Das hat es in verschiedenen Sprachen gegeben, angeblich. Ich habe nur die Version aus den Niederlanden gefunden und mit der Sprache durch mal ein bisschen schwer. Damals habe ich auch nur die Version gehabt. Und ja, ich komme gleich dazu, warum das ein bisschen schwer sein könnte, weil Verkehrsrally ist, naja, eine Simulation kann man da nicht wirklich sagen. Also, man fährt in einem Auto in der Gegend herum. Das Auto, das sieht man aus einer Art ISO-Sicht. Und man muss, das ist auch eins der Sachen, die ich nicht gewusst habe, was wir überhaupt machen, man muss Sender finden. Da gibt es so Sendestationen, die sind auf der Map verteilt. Man weiß aber nicht, wo die sind. Also fahrt man am Anfang planlos herum. Musik gibt es keine, man hat aber das Motorbrummen und das ist ein bisschen nervtötend, wenn man dann die ganze Zeit schaltet man auch am besten den Ton ab. Die Schwierige an der Sache ist, man muss sich an die Verkehrsregeln halten. Also nichts GTA-mäßig herumfahren und machen, was man will. Nein, man muss brav an der roten Ampel stehen bleiben. Weil macht man das nicht, bekommt man Strafzeit. Da wird mich ja Zeit mitgezählt, wie lange braucht man denn für das Ganze? Und die Zeit, die hat auch noch einen zweiten Hintergrund, da komme ich auch gleich dazu. Das ist schwierig, da eine Reihenfolge einzuhalten und das irgendwie in eine Spur zu bringen. In eine Spur, haha, Autospiel, wurscht. Also, man muss bei den Ampeln warten, man darf nicht gegen Einbahnen fahren und man darf auch natürlich nicht in andere Autos reinfahren. Die bleiben aber brav stehen. Also wenn man an der Ampel stehen bleibt, bleiben die auch brav hinter einem stehen. Wenn man vielleicht kurz in den Gegenverkehr kommt, bleiben die auch stehen. Wenn man selber nicht stehen bleibt, dann gibt es halt den Unfall. Und was eben passiert, das wird eingeblendet, da gibt es eine Textmeldung und da tut man sich halt schwer, wenn man die Sprache nicht kennt. Man kann sich manche zusammenreimen. Beim Unfall steht zumindest in Bozing. Also in Bozing ist ein Unfall. Da sind wir gleich, also man lernt mir zwei Sachen. Andere Sprache und die Verkehrsregeln. Was auch gibt, sind, ich sage mal, sind wie Random Encounter. Man kommt an eine Kreuzung und man kann aber nicht weiterfahren, sondern es wird eine Frage gestellt. Man hat dann, diese Kreuzung wird dann eingeblendet, der Spieler wird ausgeblendet und dann hat man an den Enden der Kreuzung Fahrzeuge. Wie zum Beispiel zwei Fahrradfahrer, einer fährt geradeaus, ein anderer will auf der gleichen Straße aber links abbiegen. Und man muss anklicken, welcher der beiden hat den Vorrang. Da gibt es auch Kreuzungen mit Einsatzwegen, das ist klar, Einsatzwagen mit Blaulicht, der hat immer Vorrang. Es wird aber dann teilweise schon schwieriger, also ab und zu habe auch ich mich vertan, weil ich zum Beispiel ein Vorranggebenschild übersehen habe. Oder weil anscheinend, keine Ahnung, ob das da unten so ist oder ob das so war, Fahrradfahrer nie Vorrang haben. War für mich neu, aber gut, wenn man es dann weiß, dann kann man sich schon vorstellen, was denn die richtige Antwort sein mag. Und da kann man sich auch vorstellen, was der Computer von einem will. Weil da steht er nämlich, jetzt muss ich den Satz rausbringen, wie's an, wie hätt erst mal gerieden. Da haben wir damals schon zusammenreimen können, okay, wer darf denn zuerst fahren? Nur, ich sage mal, als, keine Ahnung, wie alt wäre ich gewesen sein, 8, 9, 10, da wird es da schon ein bisschen schwierig. Jetzt ist halt die Frage, diese Sender, wie findet man die, wenn man die auf der Karte nicht sieht? Es gibt nämlich keine Minimap, die man immer einblenden kann, was teilweise extrem schwierig ist. Es gibt Stationen, da kann man zufahren. Es gibt einmal eine Tankstelle, da kann man auftanken, weil wenn der Tank leer ist, kriegt man wieder eine Strafzeit. Man wird zwar vollgetankt, aber man kriegt eine Strafzeit. Es gibt Hütten, da steht ganz groß Sonar drauf und so ist es dann auch. Da bekommt man dann eine Minimap, ist aber auch nur ein Teil der kompletten Karte, die ist nämlich gar nicht so klein. Und man sieht den Standpunkt des Spielers und von diesem Standpunkt gehen dann Punkte weg. Ähnlich einen Sonar sieht man dann, okay, soweit die Punkte weggehen, in dem Umkreis befindet sich dann dieser Sender. Umso kleiner dieser Radius ist, umso näher ist er. Mhm. Dann gibt es Stationen mit der Minimap, da wird dann diese Minimap eingeblendet. Und welche, da steht Puzzle drauf, da wird dann ein Teil der Umgebung aufgedeckt, auf ein, wo sich das Sonar befindet. Also das muss man sich so vorstellen, man sieht dann wieder eine Minimap, aber eben nur ein kleiner Abschnitt ist aufgedeckt und da befindet sich dann dieses Sonar, dieser Transmitter. Wenn man dann dorthin kommt, sieht man ihn auch noch nicht. Erst wenn man sich fast genau davor befindet, wird er dann auf der Karte eingeblendet, also auf der Straße eingeblendet, Feuertaste und man hat den ersten gefunden. Finden muss man insgesamt 6 Stück. Damit das Ganze nicht zu schwierig ist, befinden sich auf der Straße auch noch Schilder. Da steht Signal und ein Pfeil, der in mehrere Richtungen zeigt, dass man weiß, wo befindet sich denn dieser Transmitter ungefähr. Also er zeigt in mehrere Richtungen, weil er zeigt nicht nur rechts, links, oben oder unten, sondern wenn er nach rechts zeigt, blinkt er, da zeigt er nach rechts, rechts oben, rechts unten. Wenn er nach oben zeigt, zeigt er nach oben, links oben, rechts oben. Also die ungefähre Richtung kennt man dann. Das Problem ist allerdings, das geht bei den ersten paar gut, allerdings funktionieren diese Schilder dann, sobald man den 5. Transmitter gefunden hat, nicht mehr. Und man muss sich dann wirklich auf diese Stationen verlassen. Und das ist dann teilweise echt nervtötend. Das ist mörderisch frustrierend, vor allem, weil man auch beim Sonar nicht immer die komplette Karte sieht. Man sieht zwar eben die Minimap, die eben auch nur ein Ausschnitt der kompletten Karte ist. Und wenn das Sonar so weit reicht, dass es aus dem Bildschirm geht, weiß man, man ist komplett falsch. Aber in welche Richtung man dann wirklich muss, das weiß man da noch nicht. Es ist, ja, witzig ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist witzig, wenn man es das erste Mal spielt. Man muss es nicht unbedingt öfter als einmal spielen. Ich habe es ganz einfach nur mit reingenommen, weil ich es damals gespielt habe und weil ich es ganz einfach so lustig gefunden habe, dass ich kein Wort verstanden habe oder auch jetzt eigentlich kein Wort verstanden habe, weil es weder Deutsch noch Englisch ist. Ich glaube, in einer Episode beim Plauschangriff, damals vor vielen, vielen, vielen Jahren, da hat der Gregor auch kurz davon, also er hat nicht wirklich davon erzählt, er hat nur kurz beiläufig erwähnt, so, ja, ich hatte mal so einen Fahrschulsimulator, der war auf Schwedisch oder Niederländisch. Und ich dachte, ja, genau, den habe ich auch gekannt.
Cool.
Ich habe hier parallel. Moment, eins noch, die Zeit, die gemessen wird. Es ist so, dass einmal gemessen wird, wie lange brauchst du denn? Weil wenn du dann zum Schluss fertig bist, siehst du, wie lange du gebraucht hast und das ist wie eine Art Highscore. Und das Zweite ist, dass diese Transmitter, die senden nur 10 Minuten lang ein Signal. Sobald diese 10 Minuten um sind, senden sie nicht mehr und der nächste Transmitter sendet. Was das genau bedeutet, kann ich dir aber nicht sagen. Das ist was ich nur auf diversen Seiten gelesen habe. Und es ist auch so, dass es eingeblendet wird, dass Achtung, also auf Deutsch übersetzt, Achtung, der erste Transmitter wird in ein paar Minuten aussetzen und dann wird nochmal eingeblendet, der sendet nicht mehr. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich habe zuerst gedacht, dass das der Grund ist, warum diese Signalschilder nicht gegen Ende nicht mehr funktioniert haben. Ist es aber nicht. Beim zweiten Mal habe ich mich beeilt, ich war brav, alle Transmitter haben zwar gesendet, aber diese Schilder haben trotzdem nicht funktioniert. Möglicherweise kann man dann ganz einfach nicht mehr alle finden und das wirkt sich auf die Highscores aus. Aber wie das genau ist, das kann ich da leider nicht sagen. Spielt es einmal oder schaut es euch am besten ein YouTube-Video an. Da gibt es sogar eins von mir. Das ist ja auch sowas. Bevor ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich nicht gewusst, was man machen muss. Warum auch immer, weil ich habe auch dazu einmal einen Blogpost geschrieben und da habe ich genau reingeschrieben, was man machen muss. Also ich dürfte es in der Zwischenzeit schon wieder vergessen haben. So aufregend ist das Spiel. Schaut euch das YouTube-Video mal an. Ihr müsst es nicht unbedingt spielen, wirklich. Aber das YouTube-Video, das, man soll es kennen. Sagen wir es mal so.
Ja, super. Ich habe mal hier parallel auf C64-Wiki mal die Seite aufgemacht und mal ein bisschen geguckt. Eigentlich ja ganz schön. Also ich, gerade auch dieses Bild mit den zwei Fahrradfahrern, das sehe ich halt hier auch, was du hier gerade als Beispiel genommen hast. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz löblich, sage ich mal. Also gerade auch Kindern dann so ein bisschen Verkehrsregeln beizubringen, wenn man mal so überlegt, dass die ja auch doch früh schon auf dem Fahrrad irgendwie auf der Straße oder an der Straße irgendwie fahren. Das ist ja gar nicht verkehrt, wenn man dann auch mal ein bisschen weiß, wie das eigentlich so funktioniert. Und finde ich nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade überlegt, als du gesagt hast, man muss an der roten Ampel stehen bleiben und warten, ob das nicht dann irgendwie in dem Spiel total langweilig wird. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon einige Stunden in den Euro-Truck-Simulator versenkt, wo man sich dann auch irgendwie fragt, so, was machst du eigentlich hier? Du stehst sowieso schon im Stau, wenn du zur Arbeit fährst. Das musst du jetzt nicht noch am Computer haben.
Das mit den Ampeln, das geht. Die bleiben nicht lang rot. Das sind wirklich nur ein paar Sekunden. Man muss stehen bleiben, dann wartet man vielleicht 2, 3, 4 Sekunden und dann springt schon wieder auf grün. Das ist nicht so schlimm.
Okay. Aber es sieht echt nicht, es sieht gar nicht so schlecht aus. Und übrigens, auf C64-Wiki, da gibt es ja unten auch noch immer so diese Rubrik Highscore, da hat sich noch niemand eingetragen. Also, es ist deine Chance oder eure Chance, wenn ihr das mal spielt. Mal irgendwo Platz 1 sein, ist ja auch mal was.
Ja, wer sich das antun will, macht es. Ja. Na, aber das sieht man, da hat sich Radarsoft vielleicht schon vorgetastet, weil, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, die haben ja bis 1987 war das, glaube ich, da muss ich jetzt fast schummeln. Genau, bis 1987 haben sie Regulärspiele rausgebracht und nachher nur mehr Lernsoftware. Vielleicht ist es damals auch ganz einfach so gut ankommen, dass sie gemeint haben, okay, im US-Markt fassen wir keinen Fuß, aber unsere Lernsoftware kommt gut an, na, dann machen wir halt das weiter.
Ja, warum nicht? Also es sieht echt skurril aus und ich glaube auch, man kann da zumindest mal reingucken, wie das so genau funktioniert. Das sieht echt ganz witzig aus. Und zwar habe ich mir als letztes Spiel rausgesucht International Soccer für den C64 von Andrew Spencer, von Commodore selbst ist es vertrieben worden und 83 schon kam das raus, ein ganz, ganz frühes Spiel. Das kennst du bestimmt auch, oder?
Oh ja, das kenne ich. Das sieht man so von der Seite und naja, FIFA Soccer, mit dem sollte man es vielleicht nicht vergleichen, aber eine sehr, 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 sehr blockige Grafik.
Genau, eine sehr blockige Grafik. Das Schöne ist, ja, wenn man das heute spielt, dann hat das relativ wenig mit Fußball zu tun, muss man schon ehrlich sagen. Aber damals war das unglaublich gut. Ich weiß nicht, was du vorher für Fußballspiele hattest, aber es gab ja zum Beispiel das Real Sports Soccer, oder hieß es Football? Nee, Real Sports Soccer auf dem Atari 2600. Und das sind so Sachen, also da muss man schon mit sehr viel gutem Willen irgendwie sagen, ja, das ist ein Fußballspiel. Und ich finde, das International Soccer ist das erste Fußballspiel gewesen, was man wirklich also halbwegs als Fußball bezeichnen kann. Als Simulation auch noch lange nicht, aber das hat schon echt viel Spaß gemacht. Und es ist 83 rausgekommen, also auch noch ein ganz frühes C64-Spiel. Und das Schöne ist, es hat erstmal einen Zweispieler-Modus. Man kann es alleine spielen, man kann es zu zweit spielen. Und was ich da immer irgendwie ganz cool fand, war die Grafik. Also heute ist das schon noch ein bisschen krude, aber das sieht schon gar nicht schlecht aus. Auch weil die Sprites, die Spieler, sehr, sehr groß sind. Und man kann die eigentlich ganz gut erkennen, wie die so übers Feld rennen. Es gibt auch so einen schönen Titelscreen. Da sieht man also fast bildschirmfüllend die beiden Mannschaften oder einen Spieler von beiden Mannschaften. Und da kannst du ein paar Sachen auswählen. Du kannst auswählen die Trikotfarbe von dir und von deinem Gegner. Ich glaube, du kannst das sogar auf Schwarz-Weiß stellen, wenn du da schon einen Schwarz-Weiß-Fernseher hattest oder so. Und wenn du nicht zu zweit spielst gegen den menschlichen Gegner, dann konntest du den Computer auch in 9 verschiedenen Leveln einstellen. Von 1 bis, also 1 war leicht, 9 war halt sehr schwer. Und dann ging das Spiel los. Du hast es vorhin schon gesagt, von links nach rechts die Grafik. Das Spiel dauert 200 Sekunden. Also da ist auch nicht irgendwie so ein Counter mit 90 Minuten oder sowas da simuliert. Da läuft einfach eine Spielzeit von 200 runter auf 0. Und ja, also mit einer Fußballsimulation hat das, wie gesagt, noch nichts zu tun. Das fängt schon damit an, dass noch nicht mal 11 Spieler auf dem Platz sind. Jede Mannschaft hat 6 Feldspieler und einen Torwart. Und es gibt auch noch, es gibt keine Fouls, es gibt kein Abseits, keine Elfmeter oder sowas, sondern es ist einfach nur das laufende Spiel. Man rennt mit dem Ball und da gab es ein paar ganz witzige Sachen. Du konntest einen Pass spielen oder schießen. Und wenn du einen Schuss gemacht hast, dann ist der Ball halt auch so in so einem kleinen Bogen hochgeflogen. Und das war immer ganz witzig. Wenn du das hingekriegt hast, konntest du so auch deinem anderen Mitspieler den Ball auf den Kopf schießen. Und der hat den Ball dann auf den Kopf jongliert und ist damit so übers halbe Feld gerannt. Und der Gegner hatte dann, glaube ich, auch gar keine großen Chancen, da irgendwie was dagegen zu tun. Das war immer eine ganz witzige Sache. Ja, der gegnerische Torwart. Ich glaube, den Torwart, den hat man auch selber gespielt. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nochmal gespielt, jetzt hier vor kurzem. Das habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht mehr, ob man den Torwart selber gesteuert hat oder ob der automatisch funktioniert hat. Ich glaube aber, dass man den dann auch selber gesteuert hat, wenn der Gegner geschossen hat. Ja, und das Spiel hat im Prinzip ein Freundschaftsspiel. Also es gibt keinen Turniermodus oder sowas, keine Liga, sondern man macht halt einfach ein Spiel. Und wenn die Zeit abgelaufen ist und man gewonnen hat, dann gibt es ja auch so einen kleinen Pokal. Das ist dann auch ganz schön. Dann kommt dann die Mannschaft nochmal aufs Feld. Dann sieht man auch, dass es halt wirklich nur 7 Spieler sind. Und da kommt dann eine Frau mit einem Pokal und überreicht die dann dem Kapitän. Also ein Spieler, der kommt dann nach oben gerannt und holt sich den Pokal und hebt ihn hoch. Das ist irgendwie echt ganz schön gemacht. Und ich habe das Spiel, wie gesagt, damals wirklich wahnsinnig gerne gespielt, weil es echt meilenweit besser war als alle Fußballspiele, aus meiner Sicht meilenweit besser war als alle Fußballspiele, die vorher veröffentlicht wurden. Das war schon ein großer Unterschied. Und auch nachdem International Soccer draußen war, war das aus meiner Sicht lange noch wirklich die Nummer 1. Das hat sich eigentlich für mich erst geändert 1988 war das, als Micropro Soccer dann rauskam. Das war wirklich nochmal vom Fun-Faktor eine ganz andere Nummer. Das ist ja auch ein ganz wildes Spiel. Da kannst du ja auch die Blutgrätschen ansetzen und Schüsse anschneiden. Das war ja da auch so ganz extrem irgendwie gemacht.
Ja, das war nochmal. Das Micropro Soccer, das ist eines meiner Lieblingsfußballspiele, ja. Weil das eben so witzig ist. Man kann ja auch einstellen, dass man im Regen spielt. Wenn man den Leuten dann reingrätscht, dann rutscht man irgendwo hin, nur nicht dahin, wo man will. Und eben, wie du schon sagst, den Ball anschneiden. Banana Power. Hat man einstellen können, wie stark das ist. Und ich weiß noch genau, Banana Power High heißt, wenn ich aufs Tor schieße und den Ball anschneide, dann kommt er wie ein Boomerang zurück. Das war super.
Genau, das war richtig toll. Ich habe mich auch immer gefragt, hat irgendjemand dieses Spiel eigentlich mit Banana Power Low oder Medium gespielt? Ich glaube nicht. Das war das Erste, was man gemacht hat, das auf High zu stellen. Und das war ein herrliches Spiel. Und da gab es ja auch noch viele andere Sachen, so den Hallenmodus und eine WM ist da simuliert worden. Also das war richtig toll und spätestens dann war International Soccer eigentlich kein Thema mehr. Aber bis dahin, finde ich, war das ein super Fußballspiel, das ich auch mit meinem Bruder relativ gerne gespielt habe, was wir zu zweit gespielt haben. Und auf Stufe 9 war das auch echt schwierig. Also das war nicht so selbstverständlich, da dann zu gewinnen. Der Computer ist am Ende auch ziemlich, ziemlich gut geworden. Das war eine richtig tolle Sache. Eine Sache dazu noch, die ich halt auch ganz witzig fand. Es gab ja dann früher auch immer diese ganze Cracker-Szene. Und ich hatte neben dem International Soccer noch 2 andere Versionen von dem Spiel. Die fand ich sehr lustig. Das eine hieß Bonduell Soccer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel gewesen, International Soccer, aber irgendjemand hat die Sprites halt verändert. Und da sind halt dann keine menschlichen Spielfiguren auf dem Feld hin und her gerannt, sondern dann hat halt Dosengemüse, Dosenmais gegen gegen Möhrchen waren das, genau, Dosenkarotten haben dann halt auf beiden Seiten gestanden. Es war aber vom Spiel kein Unterschied, also es hat sich nicht anders gespielt dadurch oder so, es sah halt nur absurd aus. Und eine andere Variante, die ich auch noch hatte, die hieß Rollstuhlsoccer und da hat dann also irgendjemand die Spieler dann alle umgestaltet und dann saßen die in einem Rollstuhl und sind dann halt mit dem Rollstuhl da übers Feld gerannt. Was auch, wie gesagt, vom Spiel kein Unterschied war, aber das Lustige war, der Torwart, das sah so völlig, völlig irre aus. Der Torwart saß halt auch im Rollstuhl und hat sich aber auch wie bei dem normalen Spiel dann nach links oder rechts in die Ecke geschmissen. Ist also mit seinem Rollstuhl da im Tor geflogen. Ganz komische Grafiken. Findet man auch, wenn man heute googelt, wenn man nach Wheelchair-Soccer, musst du, glaube ich, googeln, dann findest du da auch noch ein paar Bilder. Echt ganz schräg.
Das Wheelchair-Soccer, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube zumindest von Screenshots her kenne ich das. Aber das mit den Dosengemüse sagt mir überhaupt nichts. Da frage ich mich immer, wer kommt auf solche Ideen?
Ja, ich weiß auch nicht. Das hieß, ich habe das damals als, vielleicht, aber ja, ich habe das damals als Bonduelle-Soccer mal irgendwo auf einer Diskette gehabt. Das aber auch nur zweimal gespielt oder so. Aber man sieht das und denkt sich auch, ey, was für ein Scheiß. Aber es ist schon sehr lustig. Ja. Ich glaube, viel mehr kannst du dazu wirklich nicht sagen. Dann wäre ich jetzt mit meinem dritten Spiel schon durch.
Na, dann komme ich zu meinem dritten. Und ja, ich glaube mal, da kann ich ja fast an so einen Scheiß anknüpfen. Wobei das Spiel selber, das ist Geschmackssache. Aber der macht viel Scheiß. Es geht nämlich um Jack the Nipper 2 Coconut Capers. Jack the Nipper. Der Jack, das ist ein Baby. Und der zweite Teil, der unterscheidet sich ziemlich stark vom ersten, aber um den ersten geht es nicht, es geht um den zweiten. Da ist nämlich der Jack im Dschungel. Er ist im tropischen Urwald. Es ist eine Idylle und dann kommt halt der Jack. Der Jack, der landet dort und das Ziel des Spiels ist, ein Arschloch zu sein. Das ist auch eines der Spiele. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich bin mit dem Jack herumgelaufen. Das ist ein Baby mit Sonnenbrille, die sonst eine Sonnenbrille sein soll, das weiß ich auch seit kurzem, aber es ist eine Sonnenbrille, die er aufhat und man muss ganz einfach schauen, um dass man die Gunst der Eingeborenen bekommt. Und das geht ganz einfach, wenn man weiß, was man machen soll. Man läuft eben im Dschungel herum, da gibt es Löwen, da gibt es Eingeborene und andere Gegner, durch die man ein Leben verliert. Also gibt es einmal auch Waffen. Da gibt es zum Beispiel ein Blasrohr, da gibt es Dynamit, da gibt es Kokosnüsse und es gibt auch ein Schutzschild, damit man eben unsterblich ist. Ziel des Spiels ist, bestimmte Gemeinheiten zu machen. Da muss man zum Beispiel herumhüpfen, einen Baum erklimmen und dann sieht man Tarzan auf einer Liane. Und wenn man dort ist, hat man hoffentlich vorher eine Dose Fett eingesammelt. Und diese Dose Fett, die schmeißt man auf den Tarzan, dadurch ist die Liane eingefettet und Tarzan fliegt runter auf die Goschen. Und das war mal die erste Frechheit. Und das Naughty-O-Meter unten, da gibt es eine extra Anzeige, wie gemein man ist, das steigt etwas. Was es in dem Spiel auch gibt, neben Gegnern, die einen umbringen, ist Fallschaden. Wenn man von zu weit oben runterfliegt, verliert man auch ein Leben. Außer man benutzt einen Fallschirm. Und der Fallschirm, das ist es nicht zum Einsammeln, sondern der Jack, der zieht seine Windel aus und benutzt die Windel als Fallschirm. Schaut ein bisschen verdutzt, mehr oder weniger, so viel man das halt auch sehen mag bei der Sonnenbrille, und haltet sich die Hand vor dem Schniepel, weil er soll ja jugendfrei sein, das Ganze. Dann muss man zum Beispiel auch einen Elefanten erschrecken. Das ist zwar mehr oder weniger naheliegend, irgendwo liegt eine Maus herum, man geht zum Elefanten, wirft die Maus hin und der Elefant hüpft hoch und sitzt nachher auf einem Ast. Man muss eine Brücke wegsprengen, sage ich einmal, mehr oder weniger. Man findet Termiten, haut auf die Brücke ist weg und der Eingeborene fliegt runter und lauter solche Sachen halt. Und wenn man das dann geschafft hat, es gibt insgesamt 10 Gemeinheiten, dann muss man zum Tempel. Und im Tempel dann, im Tempel der Götter, da hat man dann gewonnen. Da kommen dann die Eingeborenen und man wird angebetet. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Moral des Spiels ist, jetzt habe ich es. Aber okay, man muss halt ein Arschloch sein, damit man dann zum Schluss vergöttert wird. Das Spiel, es ist grafisch nicht schlecht. Es ist 1987, das habe ich gar nicht erwähnt, 1987 erschienen von Gremlin Graphics. Also da haben wir auch ausnahmsweise mal eine Firma am Werk, also ausnahmsweise bei den Spielen, die ich gesagt habe, die auch bekanntere Sachen gemacht haben. Und apropos bekannt, die Musik. Die Musik ist von Ben Daglish. Und Ben Daglish, den sollte man auch kennen. Der hat ja auch diverse Sachen gemacht. Neben Jack the Nipper 1 und 2 auch die Musik zu Crackout, Pac-Mania oder The Last Ninja. Also von der Musik her ist es gut, die Grafik ist okay, spielerisch, naja. Wenn man nicht weiß, was man machen muss, ist es sowieso eine Katastrophe. Und wenn man dann weiß, was man machen muss, ist es, ja, eine halbe Katastrophe, sagen wir es einmal so. Das ist bei manchen C64-Spielen, das wirkt so, als wäre da eher das Hauptaugenmerk darauf gelegt worden, schau mal, dass es gut ausschaut, spielerisch ist es mehr oder weniger wurscht. Das fällt mir besonders bei neueren jetzt nicht von C64 Spielen, die jetzt erscheinen, sondern neueren im Sinne von, sagen wir mal, ab den 90ern auf. Da gibt es zum Beispiel, vielleicht kennst du Funk den Kalippo-Fresser, ein Werbespiel.
Ja, das kenne ich.
Das ist ja auch so ein Spiel, um Himmels Willen. Nein, das ist, ich habe es nie geschafft, dass ich da weiterkomme. Er ist ja auch am Anfang, fliegt mit dem Helikopter umeinander und muss halt Flappy Bird-mäßig schauen, dass man nicht abstürzt. Und ungefähr alles bringt einen um, was da umeinander kreucht und fleucht. Die Felsen unten noch nah, die Vögel, sogar die Wolken, da verliert man Energie. Ich weiß nicht, warum man sowas als Werbespiel gibt. So ein frustrierendes Spiel. Oh. Und Jack the Nipper ist so ähnlich. Es ist ganz einfach frustrierend, weil man erstens einmal, vielleicht ist es eine Anleitung, keine Ahnung, aber man weiß halt normalerweise als 0815-Spieler nicht, was man machen muss. Dann ist die Karte auch noch relativ groß. Minimap gibt es keine. Man muss da schon ein paar Stunden spielen, damit man sich überhaupt auf der Karte zurechtfindet. Ja, und da muss man halt auch schauen, dass man nicht stirbt. Das Einzige, was mich da damals fasziniert hat, vielleicht zu hoch gegriffen, aber von was ich doch beeindruckt war nicht die Grafik im Spiel, sondern es gibt einen bestimmten Bereich, da sieht man nichts. Da geht man durch und es wird dunkel. Der Jack, der zückt ein Feuerzeug, hält es vor sich und man sieht eigentlich nur die Flamme von Feuerzeug und die Kontur von seinem Gesicht auf der Seite und das schimmert so schön. Die restliche Grafik, die war mir eigentlich mehr oder weniger wurscht. Ja, und ich habe es natürlich lustig gefunden, wenn man mit Jack irgendwo runterhüpft und man nimmt die Windel als Fallschirm, aber das war es dann im Grunde genommen auch schon. Ach, da ist ja, es zahlt sich da nicht wirklich aus, wirklich mehr drüber zu sprechen. Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, obwohl es doch von Gremlin Software ist. Da mache ich keine eigene Folge draus. Vielleicht könnte ich das verstrecken, aber nein, das hat das Spiel nicht verdient. So ist manche Spiele nicht verdient haben, dass man nur kurz drüber redet, was ja auch der Grund war, warum wir jetzt eben die Folge 2 geteilt haben mit diesen 5 Spielen, die wir vorstellen wollten. Es hat einfach zu lang gedauert. Aber nicht in dem Sinne mit, wir haben einfach viel zu viel geredet, sondern das sind einfach Spiele, die sind nicht abgehandelt in 3-4 Minuten. Das haben diese Spiele nicht verdient. Und Jack the Nipper hat 30 Minuten nicht verdient. Das ist ganz einfach so.
Ja, fein. Ich kenne das auch von früher, also das kenne ich auch, aber das war auch wirklich so ein Spiel, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich tun muss. Ich sehe jetzt gerade nochmal die Grafiken, das sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Also, es ist nicht hässlich, erinnert mich so ein bisschen auch an Wonderboy, aber ja, wahrscheinlich dann doch nicht so das totale Highlight, was man unbedingt mal gespielt haben muss, aber so diese einzelnen Szenen hier, die man machen muss, also auf C64-Wiki sind da ja auch so einige Bilder drin, das sieht schon ganz, ganz lustig aus.
Ja, die Spielidee, die ist ja auch recht witzig und vielleicht bin ich auch der Einzige, den es nicht gefällt. Das kann gut sein. Also ich bin ja auch einer von denen, die Competition Pro nicht mögen. Aber also ist alles Geschmackssache. Und okay, so wie die Eingeborenen dargestellt sind, das kann man heutzutage auch nicht mehr bringen. Aber ja, das war halt damals ganz einfach so und das ist auch nicht der Grund, warum ich sage, sondern rein spielerisch mag ich es ganz einfach nicht. Ist so. Aber es ist ein Stück Spielgeschichte und deswegen habe ich ja zumindest ein bisschen drüber reden müssen.
Ja, schön. Ben Daglish fällt mir gerade auf, das habe ich gar nicht gewusst. Der ist schon gestorben, wusstest du das? Der ist 2018 verstorben.
Ach so?
Ich habe hier gerade mal drauf geklickt, weil Last Ninja ist ja so ein absoluter Kracher. Das ist ja also so mit der beste C64-Sound, den es überhaupt gibt. Und They Stole a Million hat er auch gemacht. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein auch ein schönes Spiel. Aber ich fange damit jetzt nicht an, sondern machen wir noch eine halbe Stunde länger. Aber da hat er auch die Musik gemacht. Und ja, jetzt sehe ich gerade, dass der tatsächlich schon 2018 verstorben ist. Da war der gerade mal... Muss ich mal rechnen.
Na, jetzt
66 geboren. Ja, das, genau, das dauert ein bisschen.
Irgendwas mit zwei.
58, glaube ich. Nee, zwei. Ja, siehst du, zwei. Oh Gott. 52. Heieiei. Nee, das habe ich gar nicht gewusst.
Nein, ich auch nicht. Vielleicht auch andere höre nicht oder es stecken sich jetzt viele, wie können die das nicht wissen? Die reden jetzt schon insgesamt über 3 Stunden über Commodore 64 und haben das nicht gewusst. Ja, man kann nicht alles wissen.
So ist das.
Ja, na, dann sind wir ja durch. Wir haben es geschafft, wir haben es zu Ende gebracht, unsere 5 Spiele. Aber also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, das werden nicht die letzten 5 Spiele sein, die wir besprochen haben.
Ja, also ich habe auch gedacht, als ich jetzt überlegt habe, welche Spiele kannst du nehmen, was nimmst du dir da raus? Da sind noch so viele andere gewesen, über die ich gestolpert bin, wo ich auch gedacht habe, ja, das kannst du nehmen, das kannst du nehmen. Also das ist ja das Schöne, dass auf dem 64er wirklich so viele Spiele rausgekommen sind, die irgendwie interessant sind. Sei es, weil es tolle Spiele waren oder weil sie irgendwie skurril sind oder so. Oder auch, weil sie schrottig sind. Und man da mit einem Schmunzeln drüber reden kann, so wie bei Samantha Foxtrot Poker. Ich glaube, da könnte man noch eine ganze Menge finden.
Das stimmt. Es gibt ja tausende an Spielen. Also der Stoff würde uns sicher nicht ausgehen. Da haben wir sicher kein Problem damit. Also aber für heute war es das, liebe Leute. Da bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, ich bin mir sicher, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann Pech, ihr habt das trotzdem bis zu Ende gehört. Also, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Mir könnt ihr folgen auf Twitter @pixelpoldi, auf Instagram @pixelbeschallung, auf Mastodon jetzt @pixelbeschallung, @podcasts.social, www.pixelbeschallung.at ist die Homepage. Und ich meine, wir haben jetzt so lange geredet, Chris war auch so lange dabei und die Legendary Games, die habt ihr sicher schon abonniert. Wenn nicht, wird auch da höchste Zeit. Hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir uns ganz einfach verabschieden?
Ich glaube, wir können uns verabschieden. Ich muss sagen, mir hat das total viel Spaß gemacht, mit dir mal so richtig schön ausführlich über C64-Geschichten zu reden. Und ja, ich hoffe, es hat dem einen oder anderen beim Zuhören auch Spaß gemacht.
Ach, da bin ich mir sicher. In diesem Sinne, man hört sich bis zum nächsten Mal. Als nächstes kommt dann wieder eine reguläre Episode. Ich glaube, das hat sich eben schon durchgesprochen, das Rätsel vom letzten Mal. Da habt ihr ja noch Zeit, das wird erst beim nächsten Mal aufgelöst und dort ist erst die Deadline, dass ihr mir dann sagen könnt, was denn das Spiel der nächsten Episode ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder vielleicht schlaft ihr auch schon, weil ihr das Ganze beim Einschlafen gehört habt. Wie auch immer, Baba.
Ciao.
Willkommen bei einer neuen Folge von Pixel Talk. Es geht wieder um den Commodore 64 mit 9 Spielen, beziehungsweise 9 alten Spielen oder vielleicht auch 9 neuen Spielen und Chris.
Hallo Poldi, grüß dich.
Grüß dich, Chris, das war jetzt etwas zu früh. Es fehlt noch das. Grüß euch die Madeln, servus die Burm.